Ja, liebe Freunde, wenn ich mich so umschaue, fällt mir eine Münchner Lokalgröße ein. Ich sehe viele Leute, die heute nicht hier sind. Der Satz stammt von Karl Valentin. Leider sind ja die Ansprechpartner für das Problem, das wir haben, heute nicht da. Wir müssen also sozusagen auf andere Art und Weise uns Gehör verschaffen. Ich hoffe, das wird uns ein bisschen gelingen. Ich hatte vor Jahren einen Freund in der Schweiz, der lehrte Philosophie als Lehrbeauftragter an der Universität in Basel. Der bekam für ein Seminar von 2 Stunden und für die ganze Arbeit, die damit zusammenhängt, 2000 Stutz, wie der Schweizer sagt, also 2000 Franken. Das waren damals ungefähr 2500 Mark. Eine Studentin hat mir erzählt, dass ihr Vater hier in München an der TU unterrichtet. Und dort an der TU bekommt man als Lehrbeauftragter, wenn man auch ein 2-stündiges Seminar macht, weil man diese Leute so schwer bekommt, 10.000 Euro pro Semester. Ich arbeite hier nun schon seit einigen Jahren als Lehrbeauftragter. Ich habe ein 2-stündiges Seminar, das heißt, ich bin mindestens 1 Stunde vor dem Seminar da, ich halte meine Sprechstunde, ich bereite mich insgesamt auf das Thema vor, ich bereite mich an den Tag, an dem ich es mache, für das Seminar vor. Ich bin telefonisch für Rückfragen jederzeit erreichbar. Manchmal passiert das auch nachts, wenn irgendjemand völlig am Ende ist mit seinem Studium, weil er nicht mehr weiter weiß. Ich bekomme Seminararbeiten, so im Schnitt ungefähr zwischen 10 und 15 Stück pro Semester, die ich dann sehr ausführlich korrigiere und dann durchspreche mit den Leuten. Das heißt, ich nehme mir mindestens 1 Stunde Zeit, um das zu machen. Ich komme dann insgesamt bei 250 Euro pro Semester auf einen Stundenlohn von ungefähr 2 Euro oder 3 Euro. Das ist ungefähr ein Euro-Job, dafür wird man noch nicht einmal beim McDonald's arbeiten wollen. Das ist ein Zustand. Das ist ein Zustand, den ich bei länger aufrechterhalten werden kann. In meinem Fall ist es so, dass ich zwar kein Redakteur bin, sondern bloß so ein freier Mitarbeiter beim BR. Ich kann mir das leisten und ich leiste mir das auch, weil ich das gerne mache. Ich unterrichte gerne und ich glaube, das merkt man auch und ich bin gerne an der Uni und ich bin gerne mit jungen Menschen zusammen. Aber es ist so, dass in diesen heutigen Zeiten nicht jeder so einen sicheren Job hat wie ich. Ich hoffe zumindest, ich habe einen. Es können sich eben meine Kollegen und Kolleginnen das nicht so leisten wie ich. Und deshalb ist diese Form des Protests, dass wir einfach sagen, für 250 Euro im Semester, wie gesagt im Semester, nicht pro Monat, arbeiten wir einfach nicht mehr als Lehrbeauftragte, das geht nicht. So viel zu der Problematik der Lehrbeauftragten und der Bezahlung. Mir fällt aber noch etwas Thematisches ein, einfach nur um euch mal zu zeigen, worum es in unserem Fach auch geht. Vielleicht sind ja auch ein paar Leute hier, die nicht unbedingt sich mit der Ethnologie auskennen. Wenn man dahinter geht, trifft man in der Sendlinger Straße auf die Redaktionsbüros der Süddeutschen Zeitung und der Abendzeitung München, 2 von mir ganz im Ernst sehr geschätzte Zeitungen. Und trotzdem kann man zum Beispiel in solchen Zeitungen immer wieder Aufsätze, Artikel, Reiseberichte lesen, die mit dem Satz überschrieben sind, Reise in die Steinzeit. Da war irgendjemand im oberen Orinoco unterwegs, hat da Leute getroffen und es wird dann unter dem Titel subsumiert, jemand reiste in die Steinzeit. Wenn man ein paar Semester Ethnologie studiert hat, wird man irgendwann merken, dass an dieser Ausdrucksweise etwas nicht stimmt. Das Problem ist lediglich, dass das, was daran nicht stimmt, nicht etwas ist, was so hoppdihopp mit einem Satz erklärt werden kann, am besten mit dem Motto, das darfst du nicht sagen, das ist bäh, sondern da hängt ein ganzes Weltbild dahinter. Und dieses Weltbild muss zuerst einmal vermittelt werden. In kurzen Worten heißt es, wenn man sagt, man reist in die Steinzeit, heißt es, dass man Leute besucht, die in der Steinzeit leben, das heißt, die seit 3, 4, 5, 10.000 Jahren keine Geschichte hinter sich haben. Die sind geschichtslos. Das heißt, man unterstellt diesen Menschen, dass sie, so wie sie heute leben, nicht, und das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen, nicht unsere Zeitgenossen sind. Die leben ja scheinbar gar nicht mit uns. Merkwürdigerweise leben die aber tatsächlich, und mit denen kann man auch reden, die sind tatsächlich Zeitgenossen. Was aber wissenschaftlich passiert, wenn man die in die Steinzeit zurücktransferiert, wenn man die sozusagen nur benutzt als Anschauungsmaterial für die Art und Weise, wie wir vor 3, 4, 5 oder 10.000 Jahren gelebt haben, dann tut man diesen Leuten erstens einen Tort an. Das heißt, man verweigert ihnen ihre Zeitgenossenschaft. Aus diesem Verweigern ergibt sich automatisch auch die logische Konsequenz, in Anführungszeichen, die müssen da aus dieser Steinzeit rausgeholt werden, die müssen sich entwickeln, die brauchen im günstigsten Fall Entwicklungshilfe, damit wir sozusagen unser gutes Gewissen behalten können, wir tun ja was in der Welt. Das Problem ist, dass es natürlich genau auf diese Art und Weise zu wirklich keinerlei Problemlösung innerhalb der Welt kommen wird. Sondern das Erste, was wir einfach erkennen müssen, ist, dass wir von dieser arroganten Position runterkommen müssen, dass wir in der Geschichte oben stehen und dann gibt es andere, die stehen ganz weit unten, die stehen entweder noch im Vormittelalter, in der Voraufklärung oder die stehen im allerungünstigsten Fall noch in der Steinzeit und wir wissen sozusagen, was für diese Leute gut ist. Das wird uns nicht weiterhelfen. Noch einen kleinen Satz, eine Nebenbemerkung, ich kann einfach nicht anders, ich bin in dieser Zeit aufgewachsen, noch ein kleiner Satz zur sogenannten Marktwirtschaft. Normalerweise müsste man doch davon ausgehen, wenn eine ganze Generation von jungen Menschen verstärkt in ein bestimmtes Fach hineingeht, dass die Sensibilität dafür besitzen, dass genau in diesem Fach etwas behandelt wird, was auf dieser Welt wirklich ein Problem darstellt. Und jeder Politiker, der hier nicht da sitzt und behaupten würde, es gäbe auf der Welt keinerlei kulturellen oder ethnischen oder sonst irgendwelche Konflikte, wäre ein Lügner. Diese Konflikte in der Welt aber behandeln zu wollen, entweder rein mit der Maschinenpistole oder mit Bombern oder im etwas günstigeren Fall mit dem hohen Ross, dass wir wissen, was für diese Leute gut ist, ist kontraproduktiv. Das Problem ist, wir müssen das so beibringen können, dass wir hier, so wie wir hier zusammen sind und wie die Leute zusammen, mit denen wir Ethnologie betreiben, dass wir in der Öffentlichkeit endlich eine, wie die Atomphysiker sagen, eine kritische Masse an Leuten bekommen, dass wir die Dinge, die in dem Zusammenhang wichtig sind, auch wirklich vermitteln können. Dass nicht die Leute in dem Moment, wenn wir etwa anfangen, etwas erklären zu wollen, das nicht in einem kleinen einzelnen Satz mündet, dass die Leute dann nicht aufhören zuzuhören, sondern dass sie dann merken, hoppala, da wird ja wirklich etwas Wichtiges verhandelt. Aber dazu braucht es zuerst einmal ein bestimmtes Wissen und das müssen wir verbreiten. Und das können wir nur verbreiten, wenn es genügend Ethnologiestudenten gibt. Und die kann es nur geben, wenn wir, die da arbeiten, auch einigermaßen bezahlt werden. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden. Ich könnte jetzt sicherlich noch eine Stunde weiterreden. Ich belasse es mit der abschließenden Bemerkung. In der Vorbereitung der Veranstaltung hat, natürlich nicht bös gemeint, ein Student, der das mitvorbereitet, gesagt, die Ethnologie muss sich besser verkaufen können. Er hat dann sofort gemerkt, dass mir das Gesicht nach unten fällt, dass ich leicht rot werde im Gesicht, dass ich mit den Fingern zum Scharren anfange. Und dann hat er gemerkt, oh, das war vielleicht nicht so klug, dieser Ausdruck. Ich möchte nur daran erinnern, wenn wir die Ethnologie so ummodeln wollen und uns diesem öffentlichen Diktat des Verkaufen müssen, so beugen, dann passiert Folgendes. Jeder von euch hat schon mal was verkauft. Jeder. Ein Fahrrad, ein Auto, als Bedienung am Papier, in der Kneipe oder sonst irgendwas. Und jeder weiß, dass wenn etwas verkauft ist, dann gehört es einem selber nicht mehr. Wenn wir uns als Ethnologen verkaufen, dann gehört die Ethnologie nicht mehr uns. Und das ist nicht im Sinne der Sache. Danke.